Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Bevor die Episode startet, muss ich kurz eine kleine Warnung loswerden. Wir besprechen in dieser Episode das Dread-Abenteuer unter dem Vollmond und wir werden uns über alle Geheimnisse und möglichen Wendungen in dem Abenteuer unterhalten. Das heißt also, wer dieses Abenteuer gerne noch spielen möchte, sollte sich diese Episode lieber nicht anhören. Alle Spielleiter sind dagegen herzlich eingeladen, sich das Ganze anzuhören, um herauszufinden, wie man das Abenteuer leitet. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir sind in einer neuen Folge rund um das Rollenspiel Dread. Und wir wollen uns heute mit dem Abenteuer unter dem Vollmond beschäftigen. Das hat Andreas nämlich geleitet. Ich habe es nur gelesen, leider. Das ist eines. Sonst habe ich die anderen alle geleitet, aber das ist das Einzige, was ich nicht geleitet habe. Weil es auch ein bisschen länger ist als die anderen Szenarien.
Stimmt, ja. Das war das einzige Mal, wo ich Dread gespielt habe, wo der Turm in der Mitte des Spielabends ungefähr das erste Mal umgefallen ist und wir den nochmal aufbauen mussten. Sonst war bei mir immer, dass der Turm erst am Ende umgekippt ist oder gar nicht.
Interessant. Ich habe das immer so hinbekommen, dass am Ende sozusagen der Höhepunkt da ist und dann der Turm besonders wackelig war. Aber da wir gerade bei dem Thema sind, das ist eine Frage, die taucht ab und an mal auf. Was mache ich denn, wenn jetzt der Turm umgefallen ist in der Mitte des Spielabends und einer der Spieler ist sozusagen raus? Der ist tot, in Anführungszeichen, oder wahnsinnig, oder auf der Flucht. Was mache ich dann? Der sitzt ja da immer noch rum.
Ja, gute Frage. Das sollte man sich vorher überlegen. Also, ich bin gar nicht ganz sicher. Ich glaube, unter dem Vollmond war das zweite Dread-Abenteuer, was ich je geleitet habe und hatte mir da noch nicht so richtig Gedanken zu gemacht und war dann selber so ein bisschen überrascht, weil der Turm auch früher umgefallen ist als erwartet. Da war ein dummer kleiner Wackler am Tisch, war dann schuld, dass der Turm umgefallen ist. Und bei uns war danach wahrhaftig so ein bisschen die Spannung raus. Also man sollte sich überlegen, wie man es macht. Ich würde das im Auge behalten mit dem Umfallen, dass man ein bisschen Steine mitzählt oder so, dass man so, bei mir war es immer so knapp unter oder knapp über 30, dass der Turm umgefallen ist.
Das wird auch in dem Buch beschrieben, dass irgendwie zwischen 30 und 50 ist so die Chance relativ hoch, dass der Jenga-Turm umfällt.
Ja, genau. Also 50 habe ich nie auch nur ansatzweise geschafft. Dazu ist viel zu viel Kram am Tisch da und die Leute sind zu nervös beim Steine ziehen. Und ja, also gut, was gibt's erstmal prinzipiell für Möglichkeiten? Man kann, wenn der Spieler ein ruhiger Spieler ist, der gerne zuguckt, die soll's ja geben, dann kann man den einfach mit daneben setzen und vielleicht mal ein NSC spielen lassen oder so. Man könnte den als Geist weiter mitführen, wobei mir das hier bei diesem Abenteuer, weil das so ein Survival-Mensch-gegen-Natur-Abenteuer ist, fände ich da etwas schwierig. Die haben hier noch einen sehr schönen Tipp drin, dass der Charakter gar nicht stirbt, sondern dem Tode geweiht ist und der Spielleiter dem Spieler und dementsprechend auch den anderen Spielern das mitteilt und sagt, also hier, du bist jetzt zwar nicht tot, aber du wirst zu einem mir passenden Zeitpunkt wirst du sterben, weil du dem Tode geweiht bist. Du darfst ganz normal weiter mitspielen, du darfst aber keine Steine mehr ziehen. Ich glaube, das wäre ziemlich spannend, weil wenn man keinen Stein zieht, hat das ja immer negative Auswirkungen, ohne dass jemand stirbt. Und so könnte man als Spielleiter immer wieder nette zusätzliche negative Auswirkungen in das Abenteuer einbringen, was ja ein reines Überlebensabenteuer ist, was dann so, wenn es dann immer schrecklicher wird, weil einer keine Steine ziehen darf, aber eigentlich immer wieder müsste, stelle ich mir ganz spannend vor. Ich glaube, das müsste hier gut funktionieren.
Zumal es geht ja darum, wie du schon sagtest, zu überleben. Und überleben tut man hier nur, wenn wirklich alle Charaktere irgendwie zusammenarbeiten. Aber der eine ist natürlich jetzt dem Tode geweiht. Ah, soll der wirklich das Boot steuern? Wir wissen ja nicht genau, was passiert.
Das gibt auch den Spielern eine tolle Möglichkeit, weil ich kenne also durchaus Gruppen, die gerne dann mit diesem wir sind dem Tode geweiht eigentlich und das ist ja ihr Horror auch gerne selber spielen und ich könnte mir gut Gruppen vorstellen, die dann genau diese Figur mit Absicht ans Steuer setzen, weil sie wissen, wir werden dabei nicht draufgehen, aber es wird immer schrecklicher. Das ist eigentlich super.
Ich finde das eigentlich auch ganz witzig für diese Variante. Bei den anderen Szenarien ist mir aufgefallen, da ist ab und an taucht da mal so ein LSC auf. Da ist dann irgendwie ein Schulfreund oder so noch unterwegs oder da gibt's noch einen Mechaniker an Bord des Schiffes. In Innsmouth gibt's natürlich genug andere Leute, die da leben. Da kann man auch guten NSC einbauen. Ich fand die Variante mit dem Geist eigentlich auch ganz cool, weil man dann mit dem Toten vielleicht kurz rausgehen kann und dem so ein bisschen Infos geben kann über die anderen Charaktere, die schrecklichsten Geheimnisse oder sowas. Und dann kann er anfangen, diese Charaktere dann ebenfalls als Geist heimzusuchen und vielleicht sogar den einen oder anderen Stein ziehen lassen, so als Co-Spielleiter. Das klappt, glaube ich, auch ganz gut.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich vorher mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen, weil die Abenteuer sagen dazu relativ wenig. Und die meisten sind auch kurz genug. Also ich habe ja die drei Abenteuer, die Übersetzungen sind, die habe ich alle drei teilweise mehrmals gespielt. Und die beiden anderen, das Raumschiff-Abenteuer und das Slasher-Abenteuer, sind kurz genug, dass man da locker das als Spielleiter hinkriegt, dass der Turm einfach am Ende des Abenteuers ordentlich wackelt. Und bei dem einen Abenteuer haben wir das sogar perfekt aufgelöst. Das erzähle ich dann, wenn wir das Abenteuer besprechen. Das funktioniert dann da wunderbar. Dies hier ist etwas länger. Also hier kann der Spielleiter entweder dafür sorgen, dass der Turm möglichst früh einmal fällt, so ungefähr bei der Hälfte, dass er da drauf hinarbeitet, wenn er mitkriegt, dass die Spieler durchaus willig sind, häufiger mal einen Stein zu ziehen. Die können ja immer drauf verzichten, wenn sie wollen, ne? Aber dann würde ich versuchen, dass der Turm in der Mitte einmal umfällt, mit einer Überlegung, was mit dem Toten passiert. Oder eben es rauszögern. Entweder ein paar Szenen streichen oder einfach nicht so häufig Steine ziehen lassen.
Ja, das ganze Abenteuer ist ja vor allen Dingen für Einsteiger gedacht. Also es ist so, das steht als erstes in dem Buch. Und die Abenteuer sind auch in der Reihenfolge aufgebaut, wie kompliziert sie als Spielleiter zu leiten sind. Und Unter dem Vollmond hat dann auch, glaube ich, die meisten Tipps. Also es ist gerade für Neulinge bei Dread geeignet. Da sind Tipps bei, wann man Steine zieht in den einzelnen Szenen, bei welchen Gelegenheiten es sich lohnt, weitere Züge zu verlangen. Und auch der ganze Aufbau ist nicht ganz so streng in den Akten unterteilt, sondern man kann ein bisschen variabler mit den Szenen umgehen. Und es gibt auch viel, viel mehr Szenen, die sozusagen stattfinden können, aber nicht stattfinden müssen.
Ich fand das auch wahnsinnig leicht zu leiten. Also mir ist das echt nicht schwer gefallen. Ich hatte ein bisschen Angst, ob ich es schaffe, Spannung aufzubauen, weil ich persönlich mit diesen klassischen Survival-Szenen, da muss der böse Werwolf aus dem Dunkeln kommen und der darf nicht sofort zu besiegen sein und das soll ordentlich Spannung auslösen und der benutzt Guerilla-Taktiken und so. Das ist was mir als Spielleiter wahnsinnig schwer fällt. Das kann ich einfach nicht so gut. Und deswegen hatte ich da so ein bisschen Manschetten, das zu leiten, aber der Turm löst es für einen. Man muss ja nur ein paar Steine ziehen lassen und hat mal genug Spannung am Tisch.
Ja, die Mechanik ist immer toll bei Dread, muss man einfach sagen. Das klappt tatsächlich echt gut. Also ist auch bei jeder Con immer ein Hingucker eigentlich, das Spiel.
Das ist, wenn man es ein bisschen nimmt, ist Dread so ein bisschen das Con-Angeberspiel. Wenn man irgendwie...
Ja, das stimmt.
Wenn man will, dass die Leute hinterher drüber reden, dann macht man Dread einfach, weil es sehr ungewöhnlich ist und weil die Spannung durch den Turm von ganz von alleine kommt.
Das ist richtig, ja. Und hatte das ja schon mal gesagt, die besten Con-Fotos als Spielleiter hat man immer mit Dread.
Ja, absolut. Wir haben ja dieses perfekte Foto gemacht, wo beim Fallen des Turms die Spieler mit aufgerissenen Mündern und mit vor den Mündern geschlagene Hände und so. Ich habe das Foto leider nicht mehr. Ich könnte mich...
Das
ist echt schade, ja.
Okay, schauen wir uns mal Unter dem Vollmond an und gehen einmal kurz ein bisschen durch, wie man das so als Spielleiter leiten kann, beziehungsweise was du erlebt hast als Spielleiter, als du das geleitet hast. Und da ist natürlich die erste Frage, worum geht's in dem Abenteuer überhaupt?
Also in dem Abenteuer spielen die Charaktere Teile einer Reisegruppe, die eine Floßtour durch den Grand Canyon macht. Und als etwas über die Hälfte oder ungefähr die Hälfte hinter sich gebracht haben, eines Nachts beim Zelten, wird der Reiseführer von einer Bestie angegriffen und so stark verletzt, dass er nicht mehr Reiseführer sein kann. Also er kann nicht mehr alleine gehen und ist sehr viel ohnmächtig und sehr, sehr schwer verletzt. Aber er ist nicht tot. Und für die Charaktere stellt sich jetzt die Frage, wie überleben wir diese Tour? Weil das ist so eine Naturgeschichte. Die haben nicht viel Ausrüstung dabei. Die haben jetzt niemanden mehr, der das Floß lenkt und der weiß, welche Stromschnellen wo sind und wo der Fluss gefährlich ist. Umdrehen lohnt nicht, weil sie die Hälfte oder sogar etwas über die Hälfte hinter sich haben. Und sie werden auch erst in ein oder zwei Tagen vermisst. Und bis dann Suchtrupp losgeschickt wird, dauert das auch nochmal ein bisschen. Das heißt, sie müssen jetzt auf jeden Fall ein paar Tage hier noch überleben. Und höchstwahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, dass sie sich ein Floß schnappen und oder ihr Floß schnappen und weiter den Grand Canyon runterfahren. Und dieser Werwolf, der den Reiseführer angegriffen hat, der verfolgt sie dann weiter und bleibt die große Gefahr im Hintergrund und greift dann auch immer mal wieder an. Und ja, sie haben verschiedene Möglichkeiten, die sich dann im Abenteuer ergeben. Da kommen wir gleich noch zu. Und es geht um Mensch gegen Natur, wobei der Werwolf so ein bisschen das Symbol für die Gefahr der Natur ist, wenn der Mensch nicht drauf eingestellt ist, sag ich jetzt mal.
Und natürlich, das macht das Abenteuer dann besonders aus. Alle Charaktere, die dabei sind, die man mit dem Fragebogen erschafft, sind natürlich völlig unterausgerüstet und haben überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Das ist eigentlich das Schöne. Man hat dann also verschiedene Studenten, die alle unterwegs sind auf dieser Schlauchboot-Tour. Und das beginnt dann eben mit dem Philosophiestudenten, der sich dann aber, nachdem der Reiseführer angegriffen wurde, sich selbst gerne als Anführer sehen würde und jetzt den Ton angibt in der Gruppe. Dann gibt's noch jemanden, der freie Fachwahl, also kann man dann als Spieler selber hinschreiben, was er entsprechend studiert. Aber der hat schon besonders schlechtes Karma auf sich gezogen, weil er schon vorher irgendwie was Schlimmes gemacht hat. Es gibt noch weitere Studenten, die sich ebenfalls für einen besseren Anführer halten, damit gleich auch noch ein bisschen Druck in der Gruppe ist und sich das Ganze noch ein bisschen zuspitzt. Es gibt einen, der hat Karte und Kompass dabei, ist aber eher so der Außenseiter der Truppe. Ein anderer verwaltet den Proviant und ist auch der Erste am Kampfschauplatz, hat vielleicht sogar diesen Werwolf gesehen, aber keiner glaubt ihm natürlich. Und das sind dann die entsprechenden Figuren, die man dann hat innerhalb dieses Szenarios. Der eigentliche Ablauf des Szenarios funktioniert dann so, dass drei Themen sozusagen immer aufgegriffen werden, auch in den einzelnen Szenen. Die sind dann immer schön unterteilt und entsprechend gekennzeichnet. Und diese drei Themen sind einmal die mangelnden Fertigkeiten, die die Gruppe hat, und die fehlende Ausrüstung. Also es fehlt letztendlich an allem und man muss eben gucken, wie man irgendwie vorankommt und irgendwie diese Situation meistert. Das zweite Thema ist der verletzte Reiseführer. Das ist sozusagen eine moralische Frage. Der ist schwer verletzt, der ist nicht ansprechbar, der ist aber auch nicht völlig bewusstlos und der ist auch nicht so schwer verletzt, als dass er sofort irgendwie sterben würde. Das heißt also, der kann gerettet werden, wir müssen nur irgendwie alle zusammen anpacken, damit wir den irgendwie retten können. Und dann haben wir als drittes Thema natürlich noch die Bestie, eben den Werwolf, die im ersten Moment natürlich gar nicht als übernatürliche Bestie sozusagen auftaucht, also man sieht dann eben einen großen Wolf und der eine, der den Werwolf gesehen hat, dem glaubt natürlich keiner, dass es ein Werwolf ist. Die Spieler werden natürlich relativ schnell den Braten riechen, denke ich mal, weil die dann eben sehen, das kann eben kein normaler Wolf sein und hier im Grand Canyon gibt's keine Wölfe, die solchen Schaden anrichten können. Aber die Charaktere wissen das natürlich nicht. Heißt also, mit der Bestie kann man dann ebenfalls gut spielen und die taucht dann immer mal wieder auf, greift aber dann wirklich ganz explizit am Höhepunkt an und sorgt dann da nochmal für den ein oder anderen Spielsteinzug. Das ganze Abenteuer ist dann so unterteilt, dass wir verschiedene Akte haben. Also es gibt drei Akte, was hier aber ein bisschen lose gemacht wird. Jetzt würde mich interessieren, Andreas, wie es bei dir ablief in der Runde. Als ich das gelesen habe, dachte ich, das sind sehr viele Szenen, davon werden bestimmt nicht alle stattfinden. Aber wie fing das denn bei euch an? Wie hat das begonnen? Und welche Wege haben die denn eingeschlagen bei euch?
Wenn ich das noch wüsste. Das ist so lange her. Ein paar Details habe ich noch. Also ich erinnere mich dran, dass das Leiten wirklich problemlos war. Wenn man sich hier den Abenteuertext anguckt, haben die ja diese ganzen Szenen einfach hintereinander geschrieben. Und der Dreiaktaufbau wird hier als Option gegeben, dass man hält sich einfach an das, was die Spieler tun und läuft denen als Spielleiter quasi hinterher, dass man immer passende Szenen macht, die gerade zu dem passen, was die Spieler gerade tun. Oder wenn man eben nicht genau weiß, kann man sich an diese Dreiaktstruktur halten. Ich finde, das zeigt ziemlich gut, dass die Abenteuer, obwohl die ja teilweise fast schon ein bisschen simpel wirken, dass da eine Menge Hirnschmalz eingeflossen sein muss. Weil die sind jeweils ziemlich geschickt aufgebaut. Die beiden anderen, da kommen wir ja auch noch zu. Und diese freie Struktur hier zeigt zumindest, dass das diverse Male Probe gespielt worden sein muss, bevor die das aufgeschrieben haben. Das war bei uns eine ziemlich klare Angelegenheit am Anfang. Ne? Das war so, der war verletzt und dann war die Frage, was machen wir jetzt? Und ich glaube, die haben damals angefangen, dass die das Funkgerät benutzen wollten, was aber im Grand Canyon nicht funktioniert, weil da keine Funkverbindung ist. Das ist so, die Wände sind so hoch, dass das alles abgeschottet ist. Das heißt, man hätte eine erhöhte Position finden müssen. Und ich glaube, damit haben sie angefangen. Und dann hat sich das ganz von alleine weiterergeben. Dann haben sie sich das Floß genommen und dann sind sie mit dem Flugzeug weiter, mit dem Floß weiter. Irgendwann haben sie ein Flugzeug gehört und haben dann darauf reagiert. Beim Floß gab es Stromschnellen. Ich konnte das relativ gut nach diesen drei Akten, die hier angegeben sind, relativ gut abarbeiten. Und wenn man was besser gepasst hat, als wie es im Akt stand, habe ich halt die Szene genommen. Das ergab sich mehr oder weniger von allein.
Gab es denn auch die Situation, dass der Reiseführer zu einer so großen Belastung wurde, dass man überlegen muss, ob man ihn zurücklässt, damit er hält uns doch nur auf?
Ich glaube, das wurde ganz am Anfang einmal ganz kurz diskutiert und dann verworfen. Und dann haben sie ihn mitgenommen. Ich habe dann als Spielleiter, glaube ich, auch ein kleines bisschen führend eingegriffen. Also als dann die Überlegung kam, habe ich also schon deutlich gemacht, dass der Überlebenschancen hat, wenn sie ihn denn mitnehmen.
Die Konsequenz ist ja auch hart. Also wenn man sich tatsächlich dafür entscheidet, den Reiseführer zurückzulassen, beziehungsweise den ihm die letzte Ölung zu verpassen, dann muss ordentlich gezogen werden. Das kostet viele Spielzüge für alle, die da irgendwie dran beteiligt sind.
Genau. Also das ist übrigens was ich als Spielleiter nicht so wahnsinnig mag, weil ich dann den Spielern eine Moral aufdrücke, die eventuell nicht einsehen. Ne? Die Spieler treffen ja diese Entscheidung nicht leichtfertig. Und wenn sie die dann treffen, dann halten sie die für die logische Konsequenz und fühlen sich dann ungerechtfertigt bestraft, wenn man die da Steine ziehen lässt. Also ist für die Spannung des Abenteuers sicherlich wichtig, weil entweder halt die Behinderung des Reiseführers dabei ist, den man als Verletzten immer mitschleppen muss, oder eben der Turm wackelt schon doller, weil man viele Steine gezogen hat. Also ich persönlich würde dann eher bevorzugen, dass man den Leuten subtil oder auch nicht so subtil sagt, Leute, der hat eine Chance zu überleben, wenn ihr das denn hier jetzt macht. Ihr müsst euch nur richtig doll Mühe geben.
Ich vermute, das wird deswegen gemacht, weil wenn man ihn nämlich mitnimmt, wird er eben ja zur Belastung und das führt dann öfter mal dazu, dass man Steine zieht. Und wenn man das Problem löst, in Anführungszeichen, dass dann auch gar nicht mehr genug Steine gezogen werden können, weil eben die Belastung fehlt. Ich vermute, deswegen müssen dann am Anfang dann relativ viele Steine gezogen werden, wenn man ihn einfach zurücklässt.
Davon gehe ich auch aus, wobei ich nicht glaube, dass es schwierig wird, während des Abenteuers ordentlich Steine ziehen zu lassen.
Das liegt ja in der Hand des Spielers oft. Ne? Also das ist ein wichtiger
Punkt. Ob man bei den Stromschnellen jetzt 1, 2 oder 5 Steine ziehen lässt. Man hat ja auch immer die Möglichkeit, eine Handlung in mehrere Züge aufzuteilen. Und ich weiß, dass ich das da bei diesem Abenteuer mehrere Male gemacht habe. Und dann halt auch immer den Leuten klar gemacht habe, hier Leute, ihr könnt übrigens auch auf einen Teil dieser Züge verzichten. Dann habt ihr aber einen Nachteil. Ich glaube, ganz am Anfang hat gleich mal einer auf den Zug verzichtet und hatte dann prompt einen verstauchten Fuß den Rest des Abenteuers. Fand er uncool dann.
Ah, okay. Kannst du mal ein konkretes Beispiel geben, wie so ein unterteilter Zug, also mehrere Züge für eine Aktion, wie sowas stattfinden könnte?
Ja, wir haben das bei dem Stabilisieren des Reiseführers gehabt. Der war halt stark verletzt, der hat stark geblutet. Und da hat einer gesagt, hier, ich bin noch Medizinstudent oder sowas, hatte der sich, glaube ich, ausgesucht, ich weiß gar nicht genau, und wollte das dann heilen oder wollte sich das angucken, inwieweit das gefährlich ist. Und ich habe gesagt, zieh mal bitte 2 Steine und habe dann aufgeteilt in einen Stein, da entdeckst du irgendwas und der zweite Stein, der stabilisiert ihn dann endgültig. Und so konnten sie sich das dann überlegen, wie sie das machen. Ich glaube, der erste Stein war dann, haben sie rausgefunden, dass eine bestimmte Ader verletzt war. Und wenn man dann da an der einen Stelle den Verband irgendwie falsch angelegt hätte, dann wäre der dann trotzdem verblutet. Obwohl man den Verband eigentlich richtig angelegt hat, bloß halt später oder so ähnlich.
Ja, verstehe. Die eigentliche Reise dauert ja auch noch ein bisschen länger. Ne? Also man hat ja auch dann den Reiseführer noch ein bisschen länger dabei. Heißt also, ab und an braucht er dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wenn er irgendwelche Probleme hat. Gleichzeitig brabbelt der natürlich auch noch vor sich hin und kann immer noch so ein bisschen das drohende Unheil heraufbeschwören, gerade wenn es irgendwie Nacht wird, man am Lagerfeuer sitzt und der Reiseführer beginnt dann plötzlich an zu schreien und lockt vielleicht den Werwolf an oder sowas.
Ich glaube, so eine Szene hatten wir auch, ja. Also den Reiseführer, wenn der dabei ist, kann man den immer wieder ganz wunderbar einsetzen. Das ist bei den Stromschnellen, droht er vom Boot zu rutschen oder vom Floß. Wenn er brabbelt, kann er den Werwolf anlocken, kann aber auch vielleicht nochmal irgendwas von sich geben, was ein Rätsel aufwirft. Was jetzt relativ wichtig ist bei diesen Dread-Abenteuern, dass immer so ein kleines bisschen Rätselstruktur bleibt. Dass immer offene Fragen sind, die Spieler klären wollen. Das ist eben nicht nur ein von Spannungsszenen ist, sondern es muss irgendwie ein bisschen was offen bleiben. Und hier ist halt die Frage, was genau ist der Werwolf? Ist es wirklich ein echter Werwolf oder ist es vielleicht ein bisschen was anderes? Oder ne, die Vermutungen sind schon da, aber es könnte ja auch irgendwie ein keine Ahnung, verfluchter Bär sein oder Geist oder was auch immer. Oder eben, was ist jetzt mit dem Reiseführer? Ist der wirklich einfach nur gebissen worden oder ist der vielleicht verflucht? Verwandelt der sich jetzt vielleicht selber in den Werwolf? So eine Geschichte.
Gerade letzteres ist ja eine interessante Option nochmal. Der wird ja nur gerettet, weil er irgendwie ein Silber an Anhänger hat. Und wenn man zum Beispiel den Anhänger abnimmt, könnte er sich der Reiseführer auch vielleicht langsam in so einen Werwolf verwandeln. Das kann auch möglich sein.
Interessante Entscheidung. Kann sich vielleicht ein Spieler, wenn er denn egoistisch genug ist, selbst schützen mit dem Silberanhänger, aber bedeutet das eine Verwandlung des Reiseführers? Diese Art Fragen sollte man versuchen, als Spielleiter offen zu halten. Also natürlich soll man auch immer wieder welche aufklären, aber wenn gerade mal keine Frage da ist, ist es immer schön, eine neue aufzuwerfen. Und da bietet das Abenteuer eine Menge schöne kleine Szenen, die, obwohl es eigentlich nur in Häkchen eine Überlebensgeschichte ist, Einzelszenen, wo man überleben muss, kann man das auch immer wieder als Frage formulieren, sag ich mal, die Szene oder als Frage darstellen. Eben zum Beispiel das Funkgerät benutzen. Ne? Wie kriegen wir denn jetzt das Funkgerät dazu, dass es dann doch noch dahin funkt, wo wir hinwollen? Und dann gibt's halt Möglichkeiten. Ja, ihr könntet hochklettern. Und dann ist, wo klettern wir denn hoch? Und so hat man immer wieder offene Fragen. Und dann ist ja auch die Frage, was können wir denn jetzt überhaupt rumbringen und wann können wir überhaupt gerettet werden und so. Und kommt vielleicht der Werwolf wieder, während wir gerade im Abhang hängen und hochklettern, damit wir das Funkgerät einsetzen können?
Gerade bei dem Funkgerät sieht man auch diesen besonderen Aspekt von dem Überleben in der Wildnis, beziehungsweise dieser Balance zwischen Hoffnung und Horror. Okay, wir haben ein Funkgerät. Das Funkgerät funktioniert auch. Es ist nicht kaputt oder so, es funktioniert. Einziges Problem ist, wir sind im Grand Canyon und müssen einen besseren Empfang haben. Das heißt, wir müssen irgendwo raufklettern. Dann klettert man irgendwo rauf, was schon anstrengend ist, hat aber dann eben die Problematik, es klappt, man kriegt Empfang, aber der Empfang ist jetzt nicht der beste. Das heißt, man kriegt so ein paar Infos, aber letztendlich ist es dann auch noch gestört. Das finde ich eigentlich ganz spannend und das ist auch mit dem ganzen Rest der Ausrüstung so. Das heißt, man muss als Spieler da so ein bisschen gucken, dass man nicht die ganze Zeit sagt, nein, das ist kaputt, das Ruder ist kaputt, das Boot ist nicht mehr zu verwenden, hier wurde irgendwas aufgerissen, es gibt nichts mehr zu essen, alles Feuerholz ist nass, weil das führt dann letztendlich auch zu reinen Versagen. Dann sagt man einfach, okay, komm, dann bleibe ich hier einfach sitzen und wir sind offensichtlich zum Tode verdammt. Möge uns der Werwolf auffressen, wir schaffen es nicht mehr.
Wir wollen ja Spannung und keinen Frust, ne? Also es müssen immer Handlungsoptionen offen sein. Das heißt, es ist immer ganz gut, wenn man sagt so, ja, also die Ausrüstung ist zwar kaputt, aber ihr habt ja noch die und die Möglichkeiten. Also vielleicht ist das Ruder hin, aber ihr habt ja noch eine Axt. Vielleicht könnt ihr mit der Axt einfach ein provisorisches Paddel euch selber bauen. So, die Möglichkeiten gibt es und die sind auch offen genug hier. Also wir haben ja diese Szenen, die man eigentlich in beliebige Reihenfolge hintereinander packen kann. Und sobald die Spieler auf irgendwas kommen, kann man da relativ leicht drauf reagieren. Und was ja auch das Schöne an dem Turm ist, dass die Spieler quasi selber entscheiden, ob sie versagen oder nicht versagen. Und immer wenn man als Spielleiter nicht genau weiß oder denkt, oh, ich könnte gerade mal wieder ein bisschen Spannung gebrauchen, dann sagt man, ja, könnte klappen, zieh mal einen Stein. Und wenn die da fragen, ja, was passiert denn, wenn ich keinen Stein ziehe, dann denkt man sich irgendeine Konsequenz aus, die doof ist, aber nicht zu doof. Und dann hat man allein dadurch Spannung, dass ein Stein gezogen wird. Und solange dabei keiner stirbt, das ist ja dann relativ gut abschätzbar für den Spielleiter, gerade am Anfang, dann weiß man halt, es funktioniert. Ne? Und dann kann man sich da ganz gut dran orientieren. Das ist auf diese Weise viel weniger zufällig als ein Spiel, wo man klassisch würfelt, weil die Spieler das selber entscheiden, ob es gelingt oder nicht.
Und außerdem hat das Abenteuer wahnsinnig viele Tipps, wann man so einen Stein zieht.
Ja.
Also das ist gerade bei dem ist es wirklich so gedacht, da hat man in jeder Szene mögliche Züge aufgelistet und das hilft ganz besonders, wenn man gerade Dread das erste Mal präsentieren möchte am Abend.
Also ich würde auch entweder dieses oder das nächste Abenteuer würde ich auf jeden Fall als erstes Dread-Abenteuer machen, wenn man jetzt eins von den vieren spielen will, die da im Buch sind. Dann, wenn kein selbst ausgedachtes oder so, dann würde ich entweder hiermit einsteigen oder mit dem, wie heißt es denn, unter dem Stahlhimmel, wie heißt denn das zweite?
Genau, unter dem Stahlhimmel genau. Ist das. Wie hat das denn bei dir mit den Charakteren untereinander funktioniert? Gab es da Gerangel um die Position des Anführers oder gab es da Gerangel, wer die Karte und den Kompass hat und sowas? Oder haben die Leute sich sehr schnell auf die Aufgabe konzentriert?
Die haben sich relativ schnell auf die Aufgabe konzentriert. Es gab kleines bisschen Spannung am Anfang, gerade bei der ersten Diskussion, was machen wir jetzt mit dem Reiseführer? Dadurch, dass ich es vom Stein abhängig gemacht habe, ob sie den so weit stabilisieren können, dass er transportabel bleibt, waren sie halt auch selber dafür verantwortlich. Und dann war dann die Diskussion, lassen wir ihn zurück oder nicht, gar nicht mehr so schlimm. Und nachdem das dann geklärt war, war relativ schnell klar, was gemacht wird. Und ich glaube, sie haben sich am Anfang ein bisschen gestritten und dann haben sie halt beschlossen, naja, wir reisen jetzt einfach weiter und dann war auch gut. Dann war es auch egal, wer die Karte hatte, weil um weiterzukommen, musste die halt quasi vorgelesen und interpretiert werden.
Du hast ja das Abenteuer vor mehreren Jahren geleitet und jetzt hast du das Ganze nochmal gelesen. Würdest du denn sagen, dass es das Abenteuer weniger spannend gemacht hat, weil es keine Gruppenzwiesigkeiten untereinander gab? Oder meinst du, dass es auch so funktioniert, wenn dieser Aspekt des Abenteuers nicht zum Tragen kommt?
Das funktioniert auch wunderbar, wenn es eine völlig einheitliche Gruppe ist. Es gibt einfach genug Faktoren von außen, die die Gruppe in Gefahr bringen.
Ich hatte genau denselben Eindruck. Ich fand, bei späteren Szenarien ist es unglaublich wichtig, dass die Charaktere untereinander enger miteinander verknüpft sind. Also, dass auch wirklich Drama und Spannungen auftreten. Aber bei diesem Szenario hatte ich den Eindruck, es gibt so viel zu tun. Du musst Nahrung sammeln, du musst Brennholz sammeln, du musst ein Lager aufschlagen, du musst die Schlauchboote irgendwie in Gang setzen, du musst durch die Strom stellen. Da ist irgendwie die ganze Zeit was zu tun. Und da hatte ich den Eindruck, dass wenn diese Sachen nicht ausgespielt werden innerhalb der Fragebögen, dass das nicht abträglich ist. Also, dass es trotzdem gut funktioniert und spannend bleibt.
Ich fand das bei allen Szenarien, dass das geht. Auch ohne Gruppenzwistigkeiten. Alle drei sind so aufgebaut, dass einfach immer Gefahr von außen da ist. Da ist immer irgendwas zu tun. Und dadurch, dass immer irgendwas zu tun ist, ist es nicht nötig, dass man die Gruppenzwistigkeiten ausspielt oder die Verdächtigungen oder was auch so ist. Es kann es aber nochmal interessanter machen, wenn die Gruppe Spaß an Rollenspiel hat und an diese Form von Druck und Geheimniskrämerei und so weiter. Aber nötig ist, fand ich das bei allen nicht. Selbst bei dem letzten unter der Maske, wo wir ja noch drüber sprechen werden, was ja ein sehr, sehr gruppendynamisches Abenteuer ist. Das habe ich ja zweimal gemacht und das zweite Mal, da war der Streit innerhalb der Gruppe gar nicht so riesig. Der war natürlich da, das ganze Abenteuer ist ja darauf aufgebaut, aber ich habe den als gar nicht so krass empfunden. Und das Abenteuer lief trotzdem, weil immer irgendwas passiert ist.
Das ist interessant. Ich fand gerade das letzte Szenario fand ich da doch sehr entscheidend, dass die Gruppe irgendwie untereinander ein bisschen enger verknüpft ist und eben da sich auch Spannungen ergeben.
Also keine Frage, das wird besser, wenn man die passende Gruppe hat. Wir haben das ja selber erlebt.
Ja, stimmt,
gemeinsam. Klar. Da sprechen wir drüber, wenn wir zu Unter der Maske kommen. Also keine Frage, wenn man da gute Spieler am Tisch hat, die so ein bisschen die Spannung aufrechterhalten, indem sie sich selber verdächtig machen oder andere Leute verdächtigen oder sowas, das ist Gold wert, absolut. Aber nötig ist es nicht unbedingt.
Insofern ist Unter dem Vollmond eigentlich da ganz dankbar, weil es eben doch ja auch gerade Leute irgendwie reinbringen kann, die vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben mit sowohl Genre als auch System und vielleicht auch Rollenspiel an sich. Also es kann auch, glaube ich, ganz gut genutzt werden, um Leute das Konzept von Rollenspiel nochmal irgendwie ein bisschen deutlicher zu machen. Auch wenn es natürlich eine sehr ungewöhnliche Mechanik ist mit dem Jenga-Turm. Das muss man natürlich dazu sagen.
Wenn ich ein Abenteuer gefunden habe, was ich für Idioten sicher halten würde, dann ist es das hier, ehrlich. Okay. Also da kann man echt nicht viel falsch machen. Also wenn man sich an diese Akte hält, ist das ja ein relativ geradliniger Aufbau, das Abenteuer. Das heißt, wenn man als Spielleiter noch überhaupt keine Erfahrung hat und gute Pläne der Spieler für etwas hält, was das Abenteuer in Gefahr bringt, dann ist ja ein ganz typischer Anfängerfehler, dass man zu gute Ideen für eine Gefahr für das Abenteuer hält und dagegen arbeitet. Oder krampfhaft an dieser geradlinigen Struktur festhält, obwohl eigentlich die Gruppendynamik gerade in eine andere Richtung geht. Wenn man das vermeidet, sind eigentlich genug Szenen da. Ich fand das Abenteuer sehr gut, obwohl ich habe das auf einer Con gemacht und ich hatte ein paar sehr analytisch denkende Leute am Tisch, die halt diese Panik und die Angst, die eigentlich aufkommen soll, so ein bisschen niedrig gehalten haben, sag ich mal. Einfach, weil sie sehr analytisch auch an den Turm rangegangen sind. Und trotzdem war das gut und war spannend.
Ich denke, das ist schon ein ideales Schlusswort. Da kann man, glaube ich, nicht mehr viel ergänzen zu dem Szenario. Sollten dennoch Fragen offen geblieben sein, schreibt's einfach in die Kommentare. Wir gehen da gern nochmal drauf ein. Nachdem wir alle Abenteuer einmal durchgesprochen haben, können wir vielleicht nochmal eine Schlussfolge machen, wo wir vielleicht auf Kommentare eingehen und Fragen beantworten, die noch so aufgetaucht sind. Und dann hätte man sich einmal mit Dread allumfassend beschäftigt. Insofern, ja, vielen Dank, Andreas. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es um Unter dem Stahlhimmel geht.
Ja, ich freue mich drauf.
Bis dann. Sehr gut. Alles klar. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.